Bücherstunde. Herzlich willkommen zur Bücherstunde, Sendung September 2025. Es begrüßen Sie Ralf Kuttke.
Und Katja Müller.
Ja, Sommerpause vorbei. Viele Bücher gelesen, beziehungsweise gehört oder gelesen und gehört. Jetzt haben wir genug Material, aus dem wir jetzt schöpfen konnten. Und wir haben uns für folgende Bücher entschieden. Von Julia Engelmann, Himmel ohne Ende. Von Thomas Nikolai Maulberg. Dann von Tamar Nord, Der Schlaf der Anderen. Von Gildo Horn, Die Gildomacher. Und von Sarah Gmür, 18. Stock. Und auch nach der Sommerpause starten wir erstmal mit einer Musik.
So, wir starten mit einem Buch bei Diogenes erschienen, und zwar von Julia Engelmann, Himmel ohne Erde. Tja, das ist wieder mal ein Debütroman einer jungen Autorin. Das hatten wir ja jetzt öfter. Julia Engelmann wurde 1992 in Elmshorn geboren, ist Schauspielerin und Lyrikerin. Ja, sie ist sogar ziemlich erfolgreich. Sie hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht. Aber so richtig bekannt wurde sie als Poetry Slammerin mit ihrem Text Eines Tages, Baby, der 2014 Millionen Klicks im Internet erreichte und im Prinzip durch die Decke ging. So. Ja, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mir das nochmal angehört habe, und dann hatte ich beim Lesen immer diesen Klang von diesem Text im Ohr. aber die ist sich schon treu geblieben, also so. Gut, also thematisch ein Coming-of-Age-Roman, hatten wir auch öfter in letzter Zeit. Die Hauptfigur ist Charlie Neumer. Charlie Neumer ist 15 Jahre alt, gerade in einer ganz schwierigen Lebensphase. Zum einen hat der Vater die Familie ganz plötzlich verlassen, und Charlie, wie das so oft so ist, dass sich die Kinder schuldig fühlen, Charlie fühlt sich schuldig. Und außerdem ist ihre Gefühlswelt irgendwie komplett durcheinander, und sie muss immer so unkontrolliert weinen und versteht sich und die Welt nicht mehr. Da sie aber auch in der Schule immer mal so Weinanfälle hat, ist das für die Mitschülerinnen und Mitschüler schwierig, und selbst ihre Freundin Kathi, die bisher immer zu ihr gehalten hat, hat sich zurückgezogen. So ein Zitat. Meine beste Freundin hat mich angelogen, weil ich komisch war, weil ich die falschen Gedanken hatte, die zu den falschen Worten führten, die alles kaputt machten. Und weil ich zu still war und zu dumm und zu komisch und sowieso jeder nur von mir weg wollte. Ich hatte keinen Vater mehr. Und jetzt hatte ich auch keine beste Freundin mehr. Und ich schämte mich für alles, was ich war. Zitat Ende. So muss Charlie die Sommerferien auch ziemlich alleine verbringen. Sie hat eigentlich nur ihr Meerschweinchen, das ihr Gesellschaft leistet. Die Mutters Krankenschwester arbeitet, wie das so üblich ist, in so rollenden Schichten, und hat mit sich und mit der Scheidung zu kämpfen. Das Geld ist knapp, und in Urlaub fahren, das ist also überhaupt nicht drin. Die Mutter sagt immer ganz salopp, außerdem braucht man nicht in Urlaub zu fahren. Unsere Probleme nehmen und uns selber nehmen wir da ja sowieso mit hin. Also Charlie ist einsam und hat das Gefühl, hinter einer Glasscheibe zu sitzen und zu schauen, wie das Leben vorbeizieht, und alle anderen haben irgendwie was Schönes, nur sie nicht. Zitat: Ich bin ein Mond, der jemand anderen zum Leuchten braucht. Ich bin zu still, zu dumm, zu komisch. Ich kann immer noch nicht zwinkern. Himmel, ich habe noch nicht mal eine Zahnspange, die ich rausnehmen könnte. So langweilig bin ich. Sie haben schon gemerkt, ne? Das sagt ja dauernd, ich bin zu still, zu dumm, zu komisch. Mhm. So fühlt sie sich halt. Ja, also nach den Sommerferien aber wird Charlies Leben anders. Da kommt richtig Bewegung rein, denn Cornelius kommt in die Klasse. Cornelius, ein blonder Knabe, wird von allen sofort Pommes gerufen, weil er so blonde Haare hat und irgendwie so wohl an Pommes erinnert. Ja, also befürchten Sie jetzt mal nicht, dass es eine Liebesgeschichte wird. Also das wäre jetzt echt zu billig. Das passiert gar nicht, aber eine Freundschaft. Pommes hat aber ein Geheimnis. Irgendwas stimmt da nicht. Charlie fühlt es, aber weiß nicht, was passiert ist. Aber was das Allerwichtigste ist, geht es besser. Zitat: Die Glasscheibe, hinter der sich mein Leben abgespielt hat, ist ein Autofenster geworden. Ein Autofenster, das mich zwar lange von allem getrennt hatte, aber nie so endgültig, wie es sich angefühlt hatte, weil ich es die ganze Zeit hätte öffnen können. Und nun, da es endlich offen stand, fühlte ich, wie die leichte Brise meine Hand berührte, die auch alles Tragische, Traurige, Lustige, Schöne, das sich vor meinen Augen abspielte, berührte. Und es stimmte, ich atmete die gleiche Frühlingsluft wie die anderen Leute. Zitat Ende. Also der Spannungsbogen baut sich um Pommes und Charlie aus. Was ist sein Geheimnis? Schafft es Charlie, ihr Schneckenhaus zu verlassen? Ich habe es ja schon gesagt, man hört beim Lesen die Slammerin. Die Sprache ist klar und voller Wärme. Einfache, wirklich einfache, klare Sätze, oft auch nochmal so diese Wiederholung. Sie wiederholt sie manchmal ein bisschen oft oder vertieft das dann so. Das wäre nicht nötig gewesen, denke ich. Aber naja, es nervt manchmal, aber an sich. Es liest sich schnell weg, das Buch, und man fiebert so ein bisschen mit Charlie. Und man möchte einfach, dass alles gut wird. Man wünscht es auch der Mutter so sehr, dass das mal wieder gut wird. Die hat es nämlich auch nicht leicht. Die kann machen, was sie will für Charlie, und es ist immer falsch. Mhm. Naja, wie es halt manchmal so ist, ne? In dem Alter.
Ja, gut. Eben.
Naja, und Tod und Trauer nehmen einen gewissen Raum einem Buch. Und ja, an sich ist es auch ein Buch über Freundschaft. Mhm. Himmel und Stille werden in vielen Variationen. Also wenn Sie mal was über, wie man Himmel beschreiben kann, kann man ein Buch nachschlagen. Ja, also für alle, die Chick mochten, für alle, die Paradise Garden von Elena Fischer mochten, es liest sich wirklich gut. Und da wird noch was kommen von der, denke ich.
Mhm. Ja, und ich habe auch noch eine gute Nachricht für alle unsere Bücher. Na gut, meine sowieso auch für deine.
Ja, gibt's
auch die Hörbuchvarianten?
Das habe ich diesmal sogar selbst überprüft.
Das ist schön, ich auch. Und ich freue mich immer, wenn wir so einen kleinen Ausschnitt dranhängen können. Und das machen wir jetzt gleich.
Weißt du, warum du hier bist, Charlotte? Fragte Frau Gnum. Auf der Welt? Fragte ich und kaute an meinen Nägeln. Das war in der großen Pause, alle anderen waren auf dem Hof. Ich fand es gar nicht schlimm, sie alle nicht sehen zu müssen. Dass ich einen Termin bei unserer Schulpsychologin hatte, von dem ich erst seit 5 Minuten wusste, allerdings schon. Nein, Frau Gnum lächelte. Hier, bei mir. Ich zuckte die Schultern und schaute auf den Schreibtisch zwischen uns. Stapelweise Mappen, lose Stifte, Rosinen in einer Schale, eine Packung Zigaretten. Warum deine Mutter und Frau Reiche und ich es für eine gute Idee gehalten haben, dass wir beide uns mal in Ruhe unterhalten. Die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Das sagte Mama immer zu mir, wenn ich aufräumen sollte. In Frau Knubbens Seele war es verdächtig rummelig für eine Schulpsychologin. Und außerdem roch es nach Rauch. Du bist eigentlich eine gute Schülerin, hat Susanne, also hat Frau Reichow gesagt. Aber dieses Jahr scheint irgendetwas, nun ja, anders zu sein.
So, mein erstes Hörbuch heißt Maulberg. Geschrieben und gesprochen auch vom Autor Thomas Nicolai. Also ich habe, ich sage es gleich, 2 ziemlich lustige Bücher heute ausgewählt. Und auch die Hörbuchvarianten würde ich ganz dringend empfehlen, anstelle lesen, lieber hören, weil es ein Hörerlebnis ist, kann man so sagen. Hier war ich, ich bin jetzt auch völlig unvoreingenommen, wir haben uns ja gerade über ein anderes Buch unterhalten, auch bin ich da rangegangen. Ich hatte erstmal so drüber gelesen, dachte, ach, ja, klingt ganz lustig. Und dann habe ich mir das eingeschaltet und dachte erst, nochmal kurz zu Thomas Nicolai, der mir persönlich eigentlich kein Begriff war, aber ein bekannter Mensch im Fernsehen ist, 1963 geboren, er stammt aus Leipzig und ist ein bekannter Comedian, Parodist und Schauspieler. Lernte an der Schauspielschule Ernst Busch, also wirklich richtig solide ausgebildet, spielte Theater in Berlin und ist seit 1994 als freischnaufender Comedian mit eigenem Programm unterwegs. Bekannt wurden unter anderem seine Figuren der blonde Emil und Patrick Schleifer. Ist mir alles nicht bekannt.
Ich kenne das auch alles nicht.
Ich gucke auch seit Jahren, ehrlich gesagt, kein Fernsehen mehr, außer,
genau.
Außer Sport.
Wir müssen ja lesen.
Wir müssen ja lesen, wir haben aber keine Zeit zum Fernsehen gucken. Genau. Er hat auch Kinderhörspiele entwickelt, die Märchenmäuse. Und was ganz witzig ist, er hat die Simpsons und Asterix ins Sächsische übersetzt. Also hat er wahrscheinlich auch Sachen eingesprochen oder Filme dann synchronisiert im sächsischen Dialekt. Und da kommen wir jetzt gleich zum Thema. Denn dieses Maulberg, das Buch ist erschienen am 3. März 2025, das Hörbuch ein bisschen später im Mai. Das spielt nämlich in Sachsen. Und er ist natürlich ein Meister des sächsischen Dialektes, hat sich dann gezeigt. Und der liest auch, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, liest in diesem sächsischen Dialekt, denn dieses Maulberg ist ein Dorf, ein fiktives Dorf, ja, ausgedacht, in Nordsachsen. Und diese Personen, die dann so im Laufe dieser Geschichte auftreten, spricht er, man merkt, also das ist wirklich ein Schauspieler, der eben auch Personen in verschiedener Art und Weise sprechen lässt. Ja. Jede Person hat eine eigene Art zu sprechen. Das ist auch schwierig, finde ich immer, bei solchen professionellen Vorlesern. Muss ich immer staunen, wie die das machen. Und er haut dann wirklich den richtig sächsischen Dialekt da raus. Und die Geschichte ist folgende. Ein Ehepaar aus Dortmund, Beate und Peter Sendler. Die Beate Sendler ist Leiterin einer Kita, Kindergarten haben wir früher gesagt eigentlich. Und die hat irgendwie den Kanal voll, und zwar von den ständig nörgelnden Eltern, also nicht von Kindern, sondern die Eltern, die machen ihr das Leben schwer und sie können das alles nicht mehr hören. Und die hat irgendwo gesehen, Mensch, in Maulberg in Sachsen wird eine Kita-Leiterin gesucht und der Peter Sendler ist Dokumentarfilmer und der hat auch eine Idee, dass er da irgendwie mal einen neuen Dokumentarfilm drehen möchte. Und die beiden entschließen sich tatsächlich, ihre Zelte in Dortmund abzubrechen und nach Maulberg zu ziehen. Und da, so fängt die Geschichte an mit dem Umzug. Die steigen dort aus und ne, der erste Mensch, der sie anspricht, die verstehen kein Wort. Gell? Und zum Beispiel packen sie da ihre Möbel aus und da kommt so ein junger Mann und sagt, ich bin Rico. Die, wie bitte? Ich bin Rico. Und so geht er. Die verstehen erstmal nichts. Und er sagt eben, ja, soll ich mit anfassen? Oder Chef, gerne und so. Ne? Und da haben sie erstmal natürlich ein Problem, diesen Dialekt aufzunehmen und überhaupt zu verstehen, was die Leute wollen. Und da spricht er Thomas Nicolai natürlich erstklassig. Ja, wie gesagt, wenn er Asterix und die Simpsons auf Sächsisch da synchronisiert hat, kann er das natürlich wunderbar. Er stammt ja auch, wie gesagt, aus Leipzig. Und die Geschichte ist dann so, das ist nochmal ein relativ kleiner Ort, wie gesagt, Kleinstadt oder Dorf sogar. Und der Peter Sendler, dieser Dokumentarfilmer, kommt dann so in Kontakt nach und nach. Die Beate, seine Frau, natürlich geht dann in die Kita, lernt die alte Leiterin kennen, die nur noch so ein paar Tage oder zwei, drei Wochen zu arbeiten hat und dann in Rente geht. Und es ist für mich als ja, DDR-Mensch auch wirklich witzig, wie sie eben dann so erzählt. Also wir machen da Kindtheater mit den Eltern. Mir wird gemacht, was wir sagen. Ja? Und gucken sich doch die Kinder an. Ist da eins verhaltensauffällig? Die sind alle wunderbar und so. Ne? So und da denkt die Beate, na Mensch, das ist klasse, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass da die Eltern nicht so sich da einmischen. Ja? Und das ist also schon ein bisschen erfrischend, wie dann manchmal so diese Standpunkte dargelegt werden und die Beate staunt eben nur und wundert sich. Und der Peter Sendler trifft dann auch so die ersten Menschen und hat dann gleich auf dem Parkplatz ein Problem. Da hat er anscheinend ein anderes Auto so beim Ausparken angefahren, wurde gleich von einem Rentner angeschnauzt und der zeigt ihn dann natürlich auch prompt bei der Polizei an, weil er denkt, was hat denn der Alte, der spinnt wohl, ich bin überhaupt nirgendwo angeeckt. Aber dann stellt sich raus, dass er das doch hat, hat es irgendwie nicht gemerkt und da kriegt er auch mal ein Problem. Weil da kommt natürlich der Dorfpolizist und sagt, ja, das kann teuer werden. Ne? Und dann wahrscheinlich auch eine Weile Führerschein in Zug. Und da denkt man, um Gottes Willen, das ist die Katastrophe. Und er hört dann immer so aus Gesprächen von auch den Leuten, die bei Ihnen im Haus wohnen, die sind alle erstmal sehr hilfsbereit und bieten ihre Hilfe ständig an und kommen und klingeln und fragen, ob sie was brauchen und so, wie das so ist. Und aber irgendwie merkt er, dass die mit der Gegenwart irgendwie nicht klarkommen. Die sind nicht zufrieden mit ihrem Leben und das ist eben, klar, am Ende, das ist die übelste Satire, ne, auf den sogenannten Jammer-Ossi. Alles ist irgendwie scheiße. Und er fragt sich, wieso? Warum? Womit sind die unzufrieden? Und er merkt so eine gewisse Sehnsucht nach der DDR, so generell. Und er denkt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Wieso wünschen die sich diese Zeit zurück? Das kann doch jetzt eigentlich nicht deren Ernst sein. Aber der trifft immer wieder auf diese Haltung. Und dann hat er die geniale Idee und sagt, wisst ihr was, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt in Maulberg 4 Wochen DDR. Wir spielen jetzt 4 Wochen DDR. Er spricht das mit der Bürgermeisterin ab, eine junge, agile Frau, die durchaus modern im Denken und ganz anders ist, ne? Das ist eine ganz moderne Frau. Und er spricht das mit ihr ab und sagt, Mensch, was halten Sie davon? Wir spielen jetzt hier 4 Wochen DDR und machen alles, wie es damals war. Der Supermarkt wird wieder zur Kaufhalle. Alles, die Zeitungen verschwinden alle. Es gibt nur noch ein Einheitsblatt, 3-4 Blättchen und eine einfache Illustrierte. Wir machen das, stricken das alles so zurecht. Ah, und dann sagst du, Mensch, das ist ja wirklich ein ganz schöner Aufwand. Und ob man das hinkriegen? Und da berufen sie also eine Versammlung ein, schlagen das den Bürgern vor und die sind erstmal bisschen ja, überrollt und jedenfalls stimmen sie dann zu und das ist dann eigentlich die ganze Geschichte in dem Buch 4 Wochen zurück in die DDR und was da so alles abläuft. Da kommen plötzlich die alten Genossen wieder hoch, die wollen ihre Posten wieder haben und einer will dann gleich der Bürgermeister werden, wenigstens für die 4 Wochen. Und das ist eben interessant, wie die 2 Personen aus Dortmund diese DDR-Nostalgie erleben und wie die einzelnen Personen dort eben reagieren und beziehungsweise das durchleben wieder. Also es ist wirklich super lustig.
Klingt so.
Ja, was hat hier Olaf Schubert hat gesagt? 20 Brötchen, 1 Mark. Ich habe es noch erlebt. Das literarische Extrakt, das Herr Nicolai aus dieser seltsamen Zeit für uns zusammengebraut hat, ist hochgradig empfehlenswert. Und jetzt, dass wir alle mal kurz den sächsischen Auszug aus dem Hörbuch hören, auch sächsischen Dialekt hören, dann hören wir mal kurz rein.
Peter stand am Umzugswagen, um eine Stehlampe entgegenzunehmen, als ihm jemand auf die Schulter tippte.
Spinder Rogge!
Peter drehte sich um und erblickte einen großen Mann mit kurzem Haar und Breitkopfvisage, der ihn anlächelte und dabei seinen riesigen Mund öffnete.
Bitte was? Spinder Rogge,
sagte der Mann im breitesten Sächsisch. Entschuldigung, versuchte Peter höflich zu bleiben. Ich kann Sie nicht verstehen. Was haben Sie gerade gesagt?
Spinder Rogge.
Peter hob die Arme und schüttelte den Kopf. Ich weiß immer noch nicht, was Sie meinen. Darauf erwiderte der Hühne langsam.
Ich bin der Rogge.
Der was? Fragte Peter nach.
Der Rogge, wie der aus dem Film. Rogge und seine Brüder. Kennen Sie den?
Ach so, dämmerte es Peter langsam. Rocco, jetzt hab ich's. Peter konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Rocco lachte mit.
Ich weiß, wir sprechen komisch hier.
So, jetzt wird's ein bisschen ernster. Tama Nord, der Schlaf der anderen, bei Rowohlt erschienen 2025, so 300 Seiten ungefähr.
Ich hab echt überlegt, ist das ein männlicher oder weiblicher Vorname?
Weiblich.
Das habe ich dann auch herausgefunden.
Genau, weiblich. Ja. Genau. Ja, da ist die Frage, können Sie gut schlafen? Nein, dann sind Sie nicht alleine. Also ich kenne das ja auch, diese nicht enden wollenden Nächte, in denen die Probleme alle viel schlimmer sind als tagsüber. Ja, und genauso geht es den 2 Hauptpersonen dieses Buches. Und ich denke oder wage zu behaupten, der Autorin auch. Aber erstens, sie könnte es also nicht so beschreiben, denke ich. Aber wir können sie fragen. Sie kommt nämlich im Dezember zum Lesemarathon. Das ist unsere letzte Veranstaltung. Damit hört der Marathon auf. Ich habe jetzt Datum nicht, Mitte Dezember. Und weil wir das Buch gelesen haben, gesagt, die müssen wir jetzt mal rauskriegen, was da so los war. Na gut, also Tamar Nord, ein putziger Name, also es ist eine Frau, 1976 in Göttingen geboren, wuchs in den Niederlanden, da erklärt sich das, auf, studierte Kunst- und Medienwissenschaften und war mit ihrem ersten Buch, was sie relativ spät schrieb, das erschien nämlich erst 2019, sofort erfolgreich. Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Also in diesem Buch nun treffen wir auf zwei Personen, die nicht schlafen können. Die eine, die kann einfach nicht schlafen, wie man so eben nicht schlafen kann. Und die andere darf nicht schlafen, weil sie nachts arbeitet. Sina, die Mutter, Ehefrau, Lehrerin, führt von außen ein perfektes Leben. Wären da nur nicht diese fürchterlichen Nächte. Zitat: Der Schlaf gebietet über meinen Körper. Ich verabscheue ihn dafür. Aber gleichzeitig sehne ich ihn herbei. Denn er erreicht seine Macht über mich mit einem einfachen Schachzug, mit seiner Abwesenheit. Wenn er fehlt, verblassen alle Prioritäten. Meine Würde ist auf einmal optional. Für eine einzige erholsame Nacht würde ich Überzeugungen aufgeben und mich selbst verraten. Ich liege wach und warte. Und am nächsten Morgen ist die Welt noch da in ihrer ganzen Schrecklichkeit. Der Tag geht von vorne los und ich frage mich, wie ich den Kopf hochhalten soll. Ja, Zitat Ende. Und um dem manchmal wenigstens zu entfliehen, weil sie wirklich überhaupt nicht mehr kann, nimmt sie ziemlich starke Schlafmittel und natürlich wird das dann dieser Abstand auch mit dem Schlaf, mit den Tabletten immer kürzer. Und als ihre Hausärztin, ihre alte Hausärztin, die ihr das also blind verschrieben hat, plötzlich im Ruhestand ist, hat so ein Problem. Der junge Arzt, der verschreibt ihr das nämlich nicht mehr und sagt, sie gehen jetzt erstmal schön ins Schlaflabor. So. Und dann geht sie dahin und trifft auf Janis. Die arbeitet dort nämlich jede Nacht. Für Janis ist es eine Flucht gewesen. Weg von ihrer Station, wo sie wie ein Roboter, also so wirklich so der Klasse, wie man sich das vorstellt im Krankenhaus, ne? Bis an die Grenze des Schaffbaren musste die arbeiten. Das war irgendwie eine orthopädische Station mit viel Heben und so weiter. Ja, und dann ist sie nun in diesem Schlaflabor gelandet. Sie ist Mitte 40, Single, ziemlich einsam. Nochmal ein Zitat. Und dann wachst du auf und fragst dich, welcher Wochentag ist, welcher Monat. Du lebst außerhalb der Zeit und dann entscheidest du dich, wenn schon zeitlos, dann wenigstens richtig. Und du machst nur noch Nachtdienst. Das verspricht wenigstens einen regelmäßigen Rhythmus. Nur bist du jetzt wach, wenn alle anderen schlafen. Und du schläfst, wenn alle anderen wach sind. Und das Leben zieht an dir vorbei. Zitat Ende. So lernen sich die beiden kennen. Also Janis überwacht den Schlaf, also den nicht vorhandenen Schlaf von Sina. Und diese gemeinsame Nacht bringt für beider Leben eigentlich ein Wendepunkt. Also mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen. Klar ist ja, dass jemand wie Sina ausgerechnet im Schlaflabor natürlich auch nicht schläft, ne? Also so. Und ich hatte erstmal so ein bisschen die Befürchtung, ob die eine Beziehung beginnen. Nein, sie beginnen keine, also alles ganz gut. Es sind immer so, ich habe immer Angst vor solchen Schablonen. Nee, es wird alles, löst sich alles. So, nochmal ein Zitat. Für einen kurzen Moment, in dem sie sich ansehen, erkennt Sina alle Traurigkeiten, die Janis in sich trägt. Die kleinen, die großen, diejenigen, die kaum auszuhalten sind, die den Alltag bestimmen und die, an denen man festhält, weil sie Teil des Lebens geworden sind. Sie lächelt zurück und legt alles hinein, was sie selbst zu geben hat. Zitat Ende. Das Buch ist wechselnd aus der Sicht von Sina und Janis geschrieben, also relativ schnell ist klar, dass das Leben natürlich von Sina auch nicht so perfekt ist, wie es scheint, so wie es halt oft ist, ne? Haben wir ja auch in Büchern oft. Neben ihrer Arbeit als Lehrerin hängt der gesamte Haushalt, die Erziehung, also komplett an ihr, diese typische Doppelbelastung berufstätiger Mütter. Zitat, ich bin nicht einfach nur müde, ich werde müde gemacht von meinem Leben, von meinem Job,
von allem Stress, der mich wach hält. Es ist nicht nur eine persönliche Frage, wie wir uns Arbeit und Freizeit einteilen, sondern auch eine gesellschaftliche, eine kulturelle. Zitat Ende. Also das Buch ist trotzdem voller Witz, also obwohl das Thema wirklich schwer ist und alles, was drumherum hängt. Es macht Mut, den Schlaflosen, denn sie sind nicht allein. Und es zeigt, dass es nie zu spät ist, was im Leben zu ändern. Eigentlich gibt es meistens eine Tür. Ich würde jetzt mal sagen, für alle Schlaflosen und für alle, an denen das Leben so vorbeizieht oder die glauben, dass es so vorbeizieht.
Also ich gehöre nicht zu den Schlaflosen, zum Glück.
Du Glücklicher. Mhm.
Aber hast du nicht gesagt, eine Singlefrau und dann irgendwie mit Mutter? Das ist irgendwie, war sie jetzt Mutter oder das alleine?
Mutter. Also die Krankenschwester ist Single und ist komplett alleine. Mhm. Die hat gar keine Familie. Mhm. Und die Sina, also die nicht schlafen kann, hat, glaube ich, zwei Kinder und Mann und Job und so. Klar. Und beide, also völlig unterschiedliche Leben und
Gut, nee, verstehe, habe ich irgendwie verwechselt. Ja, wie schon angekündigt, gibt es auch hier dafür ein Hörbuch.
Und live im Dezember.
Und live zum Lesemarathon. Im Dezember kann man sich im Internet informieren, Karten besorgen, hingehen. Und jetzt hören wir mal rein, wie das Hörbuch klingt.
Das Infrarotkamerabild zeigt das Zimmer gegenüber. Es ist ein klassisches Krankenzimmer mit einem Bett und einigem an Apparatur. Der Raum ist leer. Es geschieht selten, dass ihre Gäste spät dran sind. Die meisten Menschen kommen eher zu früh ins Schlaflabor, als wollten sie Sternchen dafür verdienen, dass sie sich pünktlich schlafen legen. Sie sitzen artig im Pyjama auf der Bettkante, wenn Janis hereinkommt, um sie zu verkabeln. Sie spricht so wenig wie möglich mit ihnen. Das ist nicht unfreundlich gemeint, sie sieht nur keinen Sinn darin, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, die sich kurz danach in den Schlaf verabschieden und das Krankenhaus am nächsten Morgen wieder verlassen. Sie kann ihnen nicht helfen. Sie schaut nur zu. Die Menschen, die zu ihr kommen, sind ihre Gäste, nicht ihre Patienten. Janis vertreibt sich die Zeit mit dem Protokoll, das die letzte Nachtwache dagelassen hat. Darin wird alles notiert, was sich in der Nacht zuvor ereignet hat. Meist sind die Protokolle also kurz.
So, mein zweites Hörbuch, wie auch schon angekündigt, ein recht unterhaltsam lustiges Buch, aber auch sehr berührend, von Gildo Horn. Sagt ihr der Name noch was?
Ja, ja. Nussecken.
Richtig.
Und Gildo hat euch lieb.
Richtig, so ist das. Und das war der Titel, damals hieß es noch Grand Prix d'Eurovision, glaube ich, was heute European Song Contest ist. Und er wurde ja damals, ich glaube, Stefan Raab hat da noch mit gewerkelt und gewirkt. Er wurde da in das Rennen geschickt und hat relativ erfolgreich abgeschnitten.
Das hat man damals noch nicht gewusst, dass das erfolgreich ist.
Nee.
Im Vergleich zu allem, was danach kam, war er erfolgreich.
Da war ja noch eine Top-Platzierung, ich glaube, Platz 7 oder 8 oder sowas. Gut, und Gildo Horn ist Jahrgang 63, stammt aus Trier. Ja. Und wurde noch durch viele andere Dinge im Nachhinein bekannt. Ich habe das gar nicht so verfolgt, weil er ja mit seiner Band, die Orthopädischen Strümpfe, so Schlagermusik singt. Also ein bisschen rockig und modernisierte Schlager, die so, sagen wir mal, in den 70er, 80er Jahren, die Sänger, die da, Sängerinnen, die da aktiv waren, ne, zum Beispiel hier Roy Black oder was weiß ich, Rex Gildo, wie alle so hießen, die alle schon von uns gegangen sind mittlerweile oder viele. Und er hat ja die geniale Idee dann mal gehabt, so eine Schlager wieder aufleben zu lassen in moderner Form mit seiner Band. Und das hat eingeschlagen wie sonst was. Aber das nur nebenbei. Gildo Horn schreibt, ich kann ja mal, ich zitiere ihn mal kurz, was er zu seinem Hörbuch speziell sagt. Auf seiner Homepage steht das auch so. Meine Lieben, das Buch, das ich euch vorlese, wurde vor etwa 16 Jahren unter dem Titel Doppel-Ich, die andere Seite des Horst Köhler veröffentlicht. Heißt also Horst Köhler? Wie der Bundespräsident, ne? Witzig.
In echt?
Ja, ja, es ist Horst Köhler. Es war eine Auftragsarbeit für das Gütersloher Verlagshaus. Der Verlag war durch meine Talkshow Gildo und seine Gäste auf mein zerklüftetes Treiben im pädagogischen Kontext aufmerksam geworden. Bestellt wurde ein Buch über meinen Ansatz zum Thema Inklusion. Ich habe das Ganze dann in einen autobiografischen Roman gepackt, bin dafür in Bereiche meiner Vergangenheit vorgedrungen, die mich zum Teil vor mir selbst erschaudern ließen. Nach dem Verzehr dieses Hörbuchs wisst ihr definitiv, mit wem ihr es bei mir zu tun habt. Es ist die Geschichte meines Lebens. Ja, und er hat dieses Hörbuch sozusagen jetzt das Buch aufgegriffen und als Hörbuch nochmal erarbeitet und selbst eingelesen, weil er den Eindruck hat, dass der Umgang mit behinderten Menschen immer schlechter geworden ist im Vergleich zum Jahr, als das Buch erschien. Und da hat er sinngemäß gesagt, da musste ich wieder in den Ring steigen und jetzt nochmal hier mich für diese Menschen einsetzen mit meiner Lebensgeschichte. Und es ist sehr, sehr berührend. Ich habe das also genossen, dieses Buch. Er liest es natürlich auch fantastisch. Und ist ein lustiger Vogel, ne? Er ist wirklich ein sehr amüsanter Mensch. Und er hat erzählt, wie er im Grunde als Jugendlicher ein FSJ gemacht hat in der Lebenshilfe. Das heißt, in einer, ich würde sagen, Behindertenwerkstatt, wie man es jetzt so nennt, wo Behinderte arbeiten und er sozusagen als Betreuer dort mit das Jahr verbracht hat. Er war auch sehr aufgeregt, ist dann erstmal, hat er auch keine Ahnung im Umgang mit behinderten Menschen und wusste auch nicht so richtig, wie verhält ich mich jetzt und muss ich alles immer gut finden, was die sagen und machen oder keine Ahnung. Da ist er also da so reingestolpert. Wie gesagt, er heißt eigentlich Horst Köhler und das habe ich auch nicht gewusst. Und hat dann sich in dieses Milieu so ein bisschen eingelebt. Und nach einer Weile hat er gedacht, Mensch, die Typen sind einfach klasse. Das sind eigentlich die richtigen Typen, so wie man sein muss. Die sind so offen, so emotional. Die sagen, was sie fühlen, was sie denken. Die verstellen sich nicht. Einfach irgendwie toll. Er war also im Laufe dieses Jahres immer mehr begeistert über diese Menschen, wie die miteinander umgehen und auch mit ihm. Ja, und da hat er zum Beispiel, da war noch, ich glaube, eine Betreuerin war das noch, oder die sich eine gewisse, sagen wir mal, irgendwelche Musik oder irgendwelche Beschäftigung mit den Behinderten gemacht hat, noch in der Freizeit. Und da hat sich so ein bisschen in die verliebt. Ne? Und das haben die Betreuten da natürlich mitbekommen und da rief dann gleich eine, Horst Köhler ist verliebt und all der Saal tobte gleich und alle haben gelacht und er kam auch notorisch immer zu spät und die mussten so prusten vor Lachen, wo er dann immer so eine halbe Stunde bis Stunde zu spät kam und sich immer eine neue Ausrede ausgedacht hat und die haben sich halb kaputt gelacht über den und der fand das dann irgendwie so klasse, dass es ihm so schwer gefallen ist, dann da aufzuhören und wegzugehen. Und er hat es aber dann geschafft, nebenbei erzählt er dann immer von seiner musikalischen Karriere, sein Traum war, ich möchte mal von Musik machen, leben. Ja? Und das wissen wir ja alle, dass das geklappt hat. Und er erzählt von seinem Leben, wie er diese Band und diese Musikerkarriere verfolgt hat und plötzlich eben auf die Idee kam, diese alten Schlager aufzugreifen nach vielen anderen Versuchen. Und das wirklich total gut funktioniert hat. Und dann hat er dann Fanpost bekommen und Autogrammwünsche. Und plötzlich bekam er einen Brief mit einer CD von einer Band aus behinderten Menschen aus Norddeutschland, weiß ich genau, die Stadt Kiel oder irgendwo. Und die haben gesagt, Gildo, hört immer unsere CD an. Wir haben eine CD aufgenommen, ein eigenes Album. Und er hat das gehört und er war hin und weg, aber begeistert, wie diese Menschen Musik gemacht haben und er ist sofort hingefahren und hat gesagt, Leute, hier bin ich, wir machen was zusammen und so. Und die waren begeistert. Und so hat das immer eins das andere befruchtet und er hat dann später ja auch eine, das war ja, hatte ich am Anfang ja gesagt, er wurde vom Gütersloh Verlag gebeten, dieses Buch zu machen, weil er einen Preis bekommen hat. Das war im Grunde nach einigen Jahren hat er eine Fernsehsendung gemacht Und diese Fernsehsendung hatte zum Inhalt praktisch, dass er geistig behinderte Menschen da eingeladen hat und hat sich mit denen über alle Alltagsthemen unterhalten. So wie ganz normale, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, normale Leute. Über Liebe, Krieg, Fußball, Ängste, Stärken, Schwächen. Stets auf Augenhöhe, nie von oben herab und mit voller Ernsthaftigkeit und mit viel, viel Humor. Und die Sendung ist wirklich einzigartig. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal reingeguckt habe vor vielen Jahren und habe gedacht, ach, das ist doch der Gildo Horn, Mensch, was macht der denn jetzt hier? Und so, fand ich auch irgendwie klasse. Und das war schon eine einzigartige Sache und deswegen hat er den Preis, das nennt sich der Bobby der Lebenshilfe e.V. bekommen. Und er sagt dann in dem Buch, das ist der schönste Preis, den er sich vorstellen kann. Viel, viel besser als alle anderen Preise, die er noch gewonnen hat. Er hat eine Menge gewonnen dann im Laufe der Jahre. Und dieser Bobby, das ist Bobby Brederlo. Ich weiß nicht,
genau, der Schauspieler.
Der Schauspieler, der auch mit Down-Syndrom geboren war und schauspielerisch in etlichen Filmen gespielt hat, inzwischen leider verstorben ist auch. Und er hat dann so beschrieben, wie der Preisverleihung war. Der Bobby saß in der ersten Reihe und hat ihn angestrahlt und gewunken. Und er hat gesagt, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Das war so ein glücklicher Moment. Das war ein Highlight in seinem Leben. Also dieses Buch möchte ich wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr emotional, sehr berührend und auch sehr, sehr lustig und schön von ihm vorgelesen. Und dass wir mal einen Eindruck kriegen, hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt.
Wenn ihr euch jetzt fragt, warum schickt das Hörnchen sein Meisterwerk fast 20 Jahre später als Hörbuch wieder auf die Reise? Nun, die Zeit verlangt es. Ich finde, dass wir damals vor 16 Jahren im Umgang mit behinderten Menschen gesellschaftlich ein gutes Stück offener und weiter waren, als wir es heute sind. Gefühlt fallen wir Stück für Stück zurück in die Niederungen des Miteinanders. Wenn heute selbst ein neu gewählter amerikanischer Präsident, der Hüter der westlichen Welt, nach einer schrecklichen Flugzeugkatastrophe Menschen mit Behinderung und deren Förderung als mögliche Unfallursache nennt, wenn dann auch noch hierzulande aus einschlägigen Kreisen behinderte Menschen wieder zunehmend als Belastung und nicht auch als gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft gesehen werden, dann ist es an der Zeit für mich, wieder in den Ring zu steigen.
So, ich bin hier heute für die Frauen der Sendung zuständig.
Für das Ernste
heute zuständig. Und ja, irgendwie merkt das schon. Also Sarah Gmür, 18. Stock, ist bei Hansa Blau erschienen.
Klingt nicht, auch Österreich der Name, oder?
Nee, ich glaube, das ist eine Berlinerin. Oder? So. Nee, in der Schweiz, du hast recht.
Schweiz.
Ja, Schweiz geboren, hast recht. Okay. Genau. 200 Seiten, also nicht so ganz dick. Also ich bin durch eine Empfehlung aufs Buch aufmerksam geworden. Ich glaube, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht mal so entdeckt. Und zwar auch nicht so viel besprochen, das ist eigentlich schade. Aber für mich war es eine Entdeckung. So, und deswegen muss ich das jetzt hier auch. So, genau. Die Autorin, haben wir ja gerade gesagt, in der Schweiz geboren, 1970. Lebt aber inzwischen in Berlin. Und wenn man bei ihr auf der Webseite nachschaut, findet man fett ein Zitat aus der Taz. Also jetzt das Zitat. Dorfblage, Ausreißerin, Punkmädchen, Schulabbrecherin, Schauspielerin, Model, nun Autorin. Was bei manchen für zwei Leben reicht, hat Mühr bereits hinter sich. Ja, also die hat einen ganz interessanten Lebenslauf. Nebenbei gesagt, eine ganz bildschöne, charismatische Frau, also so mein Eindruck. Das ist jetzt ihr zweiter Roman, der erste erschien 2012, also ich habe nicht gelesen, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, wie das Buch heißt. Und sie ist durch Texten von Songs an die Literatur gekommen.
Ah.
Sie ist da auch ziemlich bekannt. So, also dieser Roman ist ziemlich vielschichtig, nämlich so wie die Autorin, würde ich jetzt mal sagen. Und der fühlt sich so ein bisschen rau und schroff an und hart und ist doch schön. Also ganz anders als das, was wir bisher gehört haben. Also der 18. Stock. Der 18. Stock befindet sich in einem Plattenbau mitten in Berlin-Lichtenberg. Dort leben die Figuren des Buches, die eigentlich unsichtbar sind für die Gesellschaft. Die alleinerziehenden Mütter ohne Geld, die Ausländer, ja, ohne Chance, das jemals zu verändern. Die Hauptfigur ist Wanda, Ende 20, lebt mit ihrem 5-jährigen Carly,
mit der 5-jährigen Carly, das ist ein Mädchen, genau im 18. Stock dieses Hauses schwarz, weil es für eine eigene Wohnung nicht reicht. Eigentlich hat sie ja Schauspiel studiert, aber da ist ein bisschen was schiefgelaufen in ihrem Leben. Das erfährt man im Buch auch, aber verrate ich jetzt nicht. Naja, nun sitzt sie also da ohne Geld, hofft immer wieder auf eine Rolle, wenigstens auf eine kleine Werbungsrolle. Und für sie steht fest, ich muss da raus. Zitat, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt, ganz anders. Ich wollte nie so werden wie die anderen hier. Ich wollte nie eine von ihnen sein mit plattgedrückten Haaren vom Fernsehen. Unerfüllte Träume sind auch Träume. Sie sind bloß viel gefährlicher. Man verbittert. Man wird so, wie man niemals sein wollte. Man wird wie die anderen Versager, Verstörten und Vergessenen. Man lässt sich gehen und gewöhnt sich an die flirrenden Abgase, die Absagen, den Lärm. Zitat Ende. Die Frauen halten zusammen, bilden eine Art Zweckgemeinschaft. Sie haben im Prinzip wirklich nur sich, die Kinder und die Platte. Ist es Freundschaft? Sie sind so verschieden, dass Wanda an einer Stelle im Buch sagt, ohne Carly würde sie solche Frauen nicht mal grüßen. Und jetzt im Buch, Zitat, wir halten zusammen, wir sind alles, was wir haben. Und dann kommt Bewegung in die Geschichte. Wanda bekommt nämlich tatsächlich eine Rolle in einem angesagten Film, sogar in einer Fernsehserie. Wie sie das schafft, ist echt krass. Also das müssen Sie lesen. Für sie fühlt sich das jetzt an, als würde endlich was passieren. Jetzt geht das los. Ne? Und die Frauen im Haus freuen sich aber nicht mit ihr. Also anstatt sich mit ihr zu freuen, spotten die und ziehen sich zurück. Und ja, ist ja nur auch was Besseres. Ne? Ja. Aber Wanda hat noch ein ganz anderes Problem. Sie erzählt nämlich am Set nicht von Carly. Und sie hat auch nicht erzählt, woher sie kommt und so weiter. Und somit ist vorprogrammiert, dass da ganz schön, na, sagen wir mal so, es knallt. Auf dem U4-Titel, also hinten auf dem Cover, steht, dass es ein Großstadtmärchen ist. Ja, es geht gut aus. Es geht aber realistisch gut aus. Es ist ja zum Glück realistisch gut aus. Und ja, das kann man auch so sagen, man wünscht es ja der Wanda auch, dass es irgendwie beim Lesen, dass es endlich mal gut wird. Ja, also ein ganz tolles Buch in einer ganz besonderen Sprache, ein Buch über Freundschaft, über die Schwierigkeiten im Alltag, auch vor allem mit Kind und den Job zu bewältigen, aber auch darüber, dass es Frauen schaffen können, wenn sie es wirklich wollen. Naja, und dann sei mal noch gesagt, die Platte kann auch ein Zuhause sein. Ne? So. Also für alle, die ein starkes Buch lesen wollen und ja, sprachlich wie inhaltlich stark.
Schön. Auch hier der Hörbuchausschnitt folgt jetzt sofort.
Auf dem Couchtisch liegen Essensreste von gestern Abend und klebrige Taschentücher. Der Fernseher läuft und Carly hockt mit schweren Augen auf dem Sofa mit einer Styroporbox auf dem Schoß und isst kalte Kartoffelecken. Sie sagt, sie habe Kopfschmerzen. Ich setze mich zu ihr und streichle ihren warmen Körper. Dr. House hat ihr Nasentropfen für die Nacht verschrieben. Ich hatte ihn wegen seines Namens ausgesucht. Aber er ist nicht Dr. House. Er ist ein ganz gewöhnlicher Kinderarzt, der nicht einmal einen Arztkittel trägt und nach kaltem Kaffee riecht. Carly legt sich hin und unter ihrem Kopf bildet sich eine Pfütze, als würde sie auslaufen. Als hätte ihr Ohr ein Leck. Ihr Kissen ist nass. Ich hebe sie hoch und renne rüber zu Eileens Mama. Sie wohnt am Ende des Flurs. Ihre Tür ist die mit der Deko. Sie steht mit plattgelegenen Haaren am Hinterkopf im Türrahmen und sagt, Kinder hätten ständig was mit den Ohren. Der Schnodder müsse raus. Dann lasse der Druck nach.
Am Ende angekommen, würde ich nochmal die Titel wiederholen, die wir vorgestellt haben. Das erste Buch war Himmel ohne Ende von Julia Engelmann, das zweite Maulberg von Thomas Nicolai, das dritte Der Schlaf der Anderen von Tamar Nord, dann Die Gildomacher von Gildo Horn und jetzt gerade gehört 18. Stock von Sarah Gmür. So Katja, was gibt es zu sagen zum Bibliotheksleben? Oder?
Naja, jetzt wird Herbst, da passiert Herbst ja immer viel veranstaltungstechnisch. Startet der Marathon. Und es gibt wirklich wieder ein ganz buntes Sammelsurium an Veranstaltungen. Tamar Nord haben wir gerade schon gehört.
Dezember war das, ne?
Im Dezember. Anne Sauer ist mit ihrem Buch dabei. Und also ganz, wirklich ein ganz buntes Programm. Gucken Sie bei uns auf der Website oder holen sich den Katalog, der liegt jetzt überall aus.
Ist ja fast jede Woche nicht, aber alle 2 Wochen oder so?
Nee, sind so teilweise sogar mehrere Veranstaltungen in der Woche.
Oh, na dann.
Ja, es ist tatsächlich da richtig was los, aber
was finden.
Auch wirklich ganz querbeet. Genau.
Na dann, mal reinschauen auf die Homepage oder auf die Webseite am besten. Oder selbst das gedruckte Informationsmaterial sich besorgen in der Bibliothek. Ja, dann bleibt uns nur viel Spaß beim Hören und Lesen zu wünschen. Bis nächsten Monat, sagen wir. Tschüss.
Tschüss.
Bücherstunde. Sendeverantwortlich für diese Sendung ist Ralf Kuttke.